Auch von mir einen herzlichen guten Morgen. Wie erklärt man einem Teenager, was ein Straßenatlas ist? Vor dieser schwierigen Aufgabe stand ich kürzlich. Wir können es fast alle wahrscheinlich gut erklären und wissen, was ein Straßenatlas ist. Aber für alle so unter 20 oder unter 30 ist ein Straßenatlas etwas Besonderes. Ich habe so versucht, ein analoges Offline-GPS oder Google Maps ausgedruckt. Sowas gab es tatsächlich mal und war vor bis zu 20 Jahren oder vor etwa 20 Jahren so die gängige Methode, mit der man ein Auto navigiert hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn wir früher als Familie in den Urlaub gefahren sind. Mein Vater saß am Steuer, ganz klassisch. Meine Mutter hatte alles Mögliche bei sich im Fußraum und auf dem Sitz verstaut, so Vespor und alles, was man so braucht für längere Urlaubsreisen. Und sie hatte den Straßenatlas auf dem Schoß. Mit dem versuchte sie, uns bzw. meinen Vater auf schnellstem Weg in den Urlaub zu führen. Jetzt waren die Navigationsanweisungen meiner Mutter nicht immer ganz so präzise und eindeutig wie heutige Navigationssysteme. Also heute heißt es ja, in 200 Metern den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen, danach nach 100 Metern links abbiegen. Das klang bei meiner Mutter eher so, dass vorne links, dann irgendwann wieder links. Und es kam tatsächlich auch hin und wieder vor, dass mein Vater die Anweisungen meiner Mutter für falsch hielt und eine andere Route nahm, die er ganz genau kennt und schon oft gefahren ist oder die angeblich eine super Abkürzung war. Vor allem dann passiert es, dass wir uns irgendwo in Österreich verfuhren und keiner mehr wusste, wie und wo es weitergeht und noch während der Fahrt eine intensive Diskussion darüber entstand. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, aber wenn es mal soweit ist, wenn die Situation mal im wahrsten Sinne des Wortes verfahren ist, gibt es nur eines, was hilft, nämlich vor allem zuallererst mal anhalten. Anhalten. Und um dieses Anhalten soll es heute in meiner Predigt gehen, altmodisch ausgedrückt auch innehalten in Situationen, in denen man nicht mehr weiter weiß, soll es, wie gesagt, in dieser Predigt gehen. Wir wollen uns dabei vor allem anschauen, was Jesus uns dazu sagt, beziehungsweise was er uns dazu vorgelebt hat, denn das Großartige an unserem Gott ist, dass er als Mensch auf diese Welt kam. Er war zwar auf Erden immer noch Gottes Sohn und mit Vater und Heiligen Geist zusammen der dreieinige Gott, aber er kam als Mensch auf diese Welt. Als Baby geboren, als Kind aufgewachsen, als Teenager die Pubertät durchlebt und hat alle Schwierigkeiten und Leiden und Schmerzen erfahren, die auch wir Menschen durchleben. Er wurde von Freunden enttäuscht, vom Teufel versucht und von Menschen verfolgt und er hat sicher, vor allem am Ende seiner Reise, schwierige Phasen gehabt, die ihn herausgefordert haben. Und es ist spannend zu schauen, was Jesus in solchen Situationen gemacht hat. Was meint er? Was meint ihr, was hat er gemacht? Er hat innegehalten. Er hat sich zurückgezogen. Er hat genau das gemacht, in verfahrenen Situationen zuerst mal anhalten. Jesus zieht sich immer wieder zurück von seinen Zuhörern, auch von den Hilfesuchenden und auch von seinen engsten Vertrauten, den Jüngern. Auf drei Szenen möchte ich mit euch schauen, die in den Evangelien erzählt werden und will schauen, warum sich Jesus zurückgezogen hat und was er dann eigentlich gemacht hat. Die erste spielt sich ab, als Jesus erfuhr, dass Johannes der Täufer ermordet wurde. Jesus und Johannes der Täufer hatten ja eine ganz besondere Beziehung und die erste Begegnung war tatsächlich nicht erst bei Jesu Taufe, sondern schon viel früher, etwa 30 Jahre früher, nämlich als die Schwangere Maria ihre schwangere Verwandte Elisabeth besuchte. Lukas schreibt dazu, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind, also Johannes, in ihrem Leib. Jesus und Johannes sind sich also schon, wenn man so will, pränatal begegnet, so tief war ihre Verbindung. Als Johannes dann sein Wirken als Prophet in der Wüste begann, kamen Menschenmassen zu ihm. Er löste einen Pilgerstrom aus im ganzen Land. Matthäus schreibt, die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Er war ein Star dieser Zeit, heute würde man sagen ein Influencer. Und da lag natürlich die Frage auf der Hand, ist er der angekündigte Messias? Aber Johannes war sich immer dessen bewusst, dass er nicht der Messias ist und hat deshalb auch immer klar formuliert, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich, wie Markus es schreibt. Und dann kommt Jesus eines Tages an den Jordan zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Und klar, Johannes weigert sich und sagt, lass uns die Rollen tauschen, du musst mich taufen. Ihr wisst, wie es weitergeht. Jesus besteht darauf, von Johannes getauft zu werden und der Himmel öffnet sich und die Wolkendecke reißt auf und Gottes Geist kommt auf Jesus und eine Stimme bezeugt, wer er ist, unser Heiland. Als Johannes später gefangen genommen wird, hat er sogar noch aus dem Gefängnis mit Jesus Kontakt gehabt. In Markus 11 heißt es dazu, Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi, er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? So eng war diese Beziehung, so eng war der Kontakt von Jesus und Johannes und dann erfährt Jesus eines Tages, dass Johannes geköpft wurde. Herodes Antipas, der Sohn von dem Herodes, der Jesus schon als Neugeborener verfolgt hatte, hatte Johannes umgebracht. Und was macht Jesus da? Er zog sich zurück. Matthäus schreibt, als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit einem Boot an einen einsamen Ort, um alleine zu sein. Er schnappt sich also einfach ein Boot und haut ab. Lässt alle stehen und liegen, die Menschen, die ihm zuhören, die Jünger, alle. Ich finde das eine so total sympathische Reaktion, weil sie so menschlich ist. Johannes war der, der Jesus als Erster erkannt hatte. Johannes war der, der Jesus getauft hatte. Und Johannes war der, der Jesus, als er noch im Gefängnis war, kontaktiert hatte. Und Johannes der Täufer war der, über den Jesus selbst gesagt hat, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Ich kann mir vorstellen, dass als Johannes, dieser ganz besondere Mensch für Jesus, gestorben war, dass Jesus für ihn eine Art Begleiter auf seiner irdischen Reise war. Und als er dann sterben musste, nur weil Herodes seiner Nichte einen Wunsch erfüllen wollte, war das auch für Jesus ein Moment, in dem er kurz innehalten musste. An dem er sich kurz von allem zurückziehen musste, was ihm umgab, an dem er einfach nur alleine sein wollte. Vermutlich kennt jeder von uns solche Situationen. Ein Schicksalsschlag, ein Einbruch im Beruflichen, eine Krankheit, irgendwas, was uns hart trifft. Dann einfach nur stoisch weitermachen, sich keine Zeit nehmen zu verarbeiten, wäre ein Fehler. Unsere Seele, unser Verstand brauchen in solchen Situationen vor allem eines, Zeit. Zeit zur Verarbeitung und Zeit, sich auf die neue Situation einzustellen und auch Zeit, um auf Gottes Wort zu hören. Zu hören, was er uns in dieser Zeit sagen will. Nehmen wir uns Zeit. Wenn wir in schwierigen Situationen, wenn wir schwierige Situationen oder schwierige Nachrichten zu bewältigen haben, innezuhalten. Eine zweite Situation, in der sich Jesus zurückzog, spielt sich kurz danach ab. Die Nachricht, dass da einer kommt, der predigt und der Kranke heilt, hat sich damals wahrscheinlich schneller umgesprochen, als Jesus und die Jünger reisen konnten. Überall, wo sie hinkamen, waren schon Leute da und brachten Kranke, auch behinderte Menschen zu ihm. Jetzt habe ich persönlich wenig Erfahrung mit Wunderheilung, habe noch niemanden heilen können, aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus, der ja als Mensch auf dieser Erde war, nach einem ganzen Tag der Predigt, der Heilung von Kranken und des permanenten Redens und Tröstens und des im Rampenlicht Stehens auch einfach mal erschöpft war. Matthäus beschreibt die Situation so, nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Jesus war, glaube ich, wirklich erschöpft. Er brauchte Ruhe, er brauchte Erholung. Er schickt sogar seine Jünger, seine engsten Vertrauten weg, um für sich zu sein. Und dann tut er zwei Dinge. Erstens, er sucht einen Ort, an dem er wirklich alleine sein kann. In dem Fall steigt er auf einen Berg. Wie hoch wissen wir nicht, auch nicht, wie lange er dafür gebraucht hat. Aber auf jeden Fall war es dort einsam. Und zweitens, er betet. Er hatte in einer solchen Situation der Erschöpfung das Bedürfnis, mit seinem Vater im Himmel Kontakt aufzunehmen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt mir da immer die Szene von Spielbergs E.T. in den Kopf, wo E.T. sagt, nach Hause telefonieren. Jesus hat sich zurückgezogen, um mit seinem Vater zu reden. Vielleicht, um sich was von der Seele zu reden. Vielleicht, um sich zu ärgern oder vielleicht einfach auch nur, um Kraft zu tanken. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass es ihm wichtig war, innezuhalten, sich zurückzuziehen, an einen einsamen Ort zu gehen und zu beten. Wäre das auch was für uns heute, wenn wir erschöpft sind, wenn wir Kraft tanken müssen oder uns einfach auch mal nur ausheulen müssen, innezuhalten, zurückzuziehen bei einem Spaziergang an einen Ort, an dem nicht viel los ist oder auch mal die Tür zum Büro oder einem anderen Zimmer für eine Weile geschlossen halten, vielleicht sogar abschließen. Oder wenn es ganz brenzlig wird, auch mal freinehmen, für ein paar Tage wegfahren, um sich zurückzuziehen. Jesus geht auf einen Berg, vermutlich, weil ihn dort niemand stört, aber vielleicht hat er auch das Gefühl, dort seinem Vater besonders nahe zu sein wie Mose. Oder vielleicht hat er auch den Blick von oben auf die ganze Situation gebraucht. Mir geht es tatsächlich so, beim Wandern auf dem Berg hat man einen ganz anderen Blick auf die Welt. Lasst uns das bei Jesus abschauen, wenn wir erschöpft und ausgepowert sind, innehalten. Und auf eine dritte Situation, in der sich Jesus zurückzieht, würde ich gern mit euch schauen. Vielleicht ist es die, die ihr schon zu Beginn erwartet habt. Sie spielt sich in der Nacht von Jesu Gefangennahme im Garten Gethsemane ab. Jesus und die Jünger hatten gemeinsam zu Abend gegessen, das Passamahl. Und Jesus hatte seinen Jüngern versucht zu erklären, was jetzt passieren wird. Wir wissen nicht, ob zu diesem Zeitpunkt wirklich schon alle verstanden haben, was da auf sie zukommt, um was es da geht an diesem Abend. Auf jeden Fall gehen sie nach dem Abendmahl in diesen Garten Gethsemane am Westhang des Ölbergs in Jerusalem. Lukas beschreibt die Situation so. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus steht eine ganz schwierige Situation bevor. Die Gefangennahme, das Gericht und schlussendlich die Hinrichtung. Er wusste, dass das alles passieren wird und dass das alles passieren muss. Und er wusste auch, dass er danach wieder auferstehen wird. Alles wieder gut, ja sogar besser sein wird als vorher. Trotzdem bat Jesus seinen Vater, dass er diese Situation nicht durchleiden muss. Der messianisch-jüdische Theologe Arnold Fruchtenbaum meint dazu, dass zum Sterben Jesu auch eine zeitweise Trennung von Gott gehörte, vor der Jesus Angst hatte. In seinem Buch Das Leben des Messias schreibt er dazu, er, also Jesus, sollte das erleiden, was auch die Menschen erleiden. Während der 3 Stunden der Finsternis erlebte der Herr Jesus die Zeitphase des Zornes Gottes und seines geistlichen Todes. Wir wissen es nicht mit Bestimmtheit, ob es so war, aber wir wissen, dass Jesus sich vor dieser schwierigen Situation zurückgezogen hat und ins Gebet mit seinem Vater ging. Wäre das auch was für uns heute, wenn wir uns vor einer schwierigen Entscheidung, vor einem schwierigen Gespräch, vor einer schwierigen Situation zurückziehen? Wenn etwas richtig schiefgelaufen ist und wir den Kopf dafür hinhalten müssen zum Beispiel, dann zu sagen, innehalten, kurz oder auch etwas länger zurückziehen und beten, bevor es losgeht. Bevor wir uns in den Sturm stellen müssen, ruhig werden, so gut es geht, und versuchen zu hören, was Gott uns in dieser Situation sagen möchte. Und wir können in dieser Szene auch erkennen, wie Jesus betet. Er betet als erstes, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er kommt also mit einer ganz menschlichen Bitte vor Gott. Und das, obwohl er weiß, dass er da durch muss. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen ganz menschlich, ganz kindlich Gott bitten, dass er uns hilft. Egal, ob die Bitte in dem Moment rational ist oder nicht. Wir dürfen unsere Idee davon, wie wir uns diese schwierige Situation jetzt gelöst wünschen, vor Gott bringen. Aber wir dürfen sie nicht als das einzig Richtige ansehen, das Gott jetzt tun muss, denn Jesus betet weiter, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Der zweite Punkt, Gott weiß besser, was in den schwierigen Situationen unseres Lebens das Beste ist, für uns, für andere, für sein Reich. Dieser Satz gehört eigentlich ans Ende jedes unserer Gebete, in denen wir mit Bitten oder Fürbitten vor Gott kommen. Jesus hat diesen Satz in dieser schwierigen Situation selbst gebetet und hat ihn auch ins Vaterunser diktiert. So wichtig ist es für ihn, richtig zu stellen, dass es nicht um unser menschliches Ermessen, um unser menschliches Urteil geht, sondern um Gottes guten Plan und seinen Willen. In drei Situationen sind wir Jesus begegnet und haben gesehen, wie er innegehalten hat, sich zurückgezogen hat und mit seinem Vater Kontakt aufgenommen hat. Erstens, es ist etwas Schlimmes passiert. Zweitens, er war ausgepowert. Und drittens, es steht etwas Schwieriges bevor. Was Jesus damit gemacht hat, war nicht auf das Schlimme und das Schwierige zu schauen, sondern auf Gott. So oft fokussieren wir uns auf die Probleme, auf die Hürden, auf die Herausforderungen und vergessen dabei, auf das Ziel zu schauen, auf das, was mir Kraft gibt. Da kann man ja nur verzweifeln. Lasst uns in solchen Situationen auf Gott schauen, ihm vertrauen und uns klar machen, dass wir da nicht alleine durch müssen, sondern mit ihm gemeinsam gehen dürfen. Vielleicht ist es dann wie bei Jesus im Garten Gethsemane, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Vielleicht begegnet uns Gott aber auch ganz anders, ganz unerwartet. Wir beschäftigen uns in der Stadtverwaltung spätestens seit der Corona-Pandemie und dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine auch vermehrt wieder mit dem Thema Krisenprävention. In Esslingen leite ich den Krisenstab und wir überlegen uns dabei immer im Vorfeld, welche kritischen Situationen entstehen könnten und erstellen dafür sogenannte Kriseneinsatzpläne. Für Hochwasser, für Stromausfall, für Flüchtlingskrisen, für Hackerangriffe neuerdings auch, für Evakuierungssituationen. Damit sind wir gut vorbereitet, wenn es soweit kommt. Wir hoffen natürlich, dass es nie so weit kommt, aber es ist gut vorbereitet zu sein. Wie wäre es, wenn wir uns für unsere persönlichen Krisen solche Krisen- und Notfallpläne zurechtlegen? Wenn wir uns überlegen, wo wir uns, wenn etwas Schwieriges passiert, zurückziehen können, mit wem wir reden können, wo wir, wenn wir ausgepowert sind, Kraft tanken können, wie wir uns vorbereiten, wenn etwas Herausforderndes bevorsteht. Und das nicht erst, wenn es soweit ist, sondern schon vorher. Vielleicht ist das etwas, was wir uns jetzt zwischen den Jahren überlegen könnten in den kommenden Wochen, wo es etwas ruhiger wird. Was können wir tun, wenn es eng wird? Oder anders formuliert, wo können wir in dieser Situation unserem Herrn begegnen? Ich würde noch beten. Himmlischer Vater, hab du Dank, dass du als Mensch auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass wir an dir sehen können, Herr, wie wir leben sollen. Und danke, dass du uns Vorbild bist in so vielen Situationen. Und danke, dass du ein menschlicher Gott bist, keiner, der unsere Sorgen und Nöte nicht kennt, keiner, der das nie selber erfahren hat, sondern einer, der mit uns auf dieser Erde war und alles durchlebt hat, was wir auch durchleben. Du verstehst uns in den unterschiedlichen Situationen, in denen wir sind. Und danke, dass wir in diesen schwierigen Situationen, Herr, zu dir kommen dürfen. Hilf uns, Herr, uns Gedanken darüber zu machen, wo wir in schwierigen Situationen hingehen und wo wir dir begegnen können. Wo ist Engel? Und Engel sind manchmal Geschwister, Brüder und Schwestern in der Gemeinde und Menschen, die dich auch kennen, wo wir Engeln begegnen können, die zu uns sprechen und die uns Kraft schenken. Herr, danke, dass du da bist in allen Situationen. Danke, dass du uns durchträgst und danke auch, Herr, dass wir beten dürfen, dass dein Wille geschehe. Du weißt sehr viel besser, wie es uns geht und was das Richtige für uns ist, in welcher Situation. Und deshalb danke, Herr, dass du uns mit deinem guten Plan und deinem Willen begleitest. Segne uns, Herr, in dieser Vorweihnachtszeit und in dieser Zeit, wo wir auf dein Kommen warten. Amen.